Was uns bewegt. Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität.
Früher hatten wir für die meisten Geräte eine Fernbedienung, also für den Fernseher, für den Videorekorder oder die HiFi-Anlage. Heute steuern wir unsere Geräte schon oft direkt über Smartphone, die Alarmanlage im Haus zum Beispiel, das Garagentor, Licht im Wohnzimmer, vielleicht auch eine eigene Wetterkamera und ganz klar, natürlich, auch das Auto mit Auto-Apps. Das ist unser Thema heute. Ich bin Marcel Kilic, hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Wenn ihr ein neueres Auto habt, dann kennt ihr sicherlich auch die Apps, die die Fahrzeughersteller für Smartphone anbieten. Praktisch alle übertragen schon mal den Kilometerstand. Viele sind wie eine Art Fernbedienung fürs Auto. Manche dienen sogar als Autoschlüssel. Aber was da jetzt so cool erscheint, das birgt natürlich auch Gefahren. Der ÖAMTC hat diese Auto-Apps mit befreundeten Mobilitätsclubs getestet. Bei diesen Tests mit dabei war auch Stefan Kerbel. Er ist heute zu Gast im ÖAMTC-Studio. Willkommen, Stefan.
Ja, gerne. Ich freue mich aufs Gespräch.
Ich mich auch. Bevor wir über die Testergebnisse und die möglichen Gefahren von Auto-Apps sprechen, holen wir mal alle ins Boot. Vielleicht können mit dem Thema noch nicht alle etwas anfangen. Vielleicht, weil sie ein älteres Auto besitzen oder weil sie sich bis dato noch nicht darum gekümmert haben. Stefan, also beginnen wir mit den technischen Voraussetzungen. Was muss ein Auto können? Welche Ausstattungen muss es haben, dass ich Auto-Apps überhaupt nutzen kann?
Also in einfachen Worten gesagt, das Auto muss telefonieren können. Es muss ein Gespräch oder beziehungsweise Informationen umsetzen können. Als Stichwort fällt mir hier eCall ein, das 2018 verpflichtend kam für alle Fahrzeuge. Das heißt also, wenn das Auto nach 2018 gebaut worden ist, sind zumindest einmal die technischen Voraussetzungen gegeben. Es muss quasi eine SIM-Karte und ein Handy im Auto verbaut sein. Denn ohne diese Möglichkeit, die Informationen über das Mobilfunknetz auszutauschen, nützt man die Applikation auch nicht. Die kann es mir natürlich installieren, aber ich werde damit nicht viel anfangen können.
Das heißt, die neueren Autos, die haben diese SIM-Karte schon fix verbaut, da muss ich mich um nichts kümmern. Wenn ich ein älteres habe, dann könnt ihr euch das aufrüsten.
Na, das wird vermutlich nicht möglich sein, ältere Fahrzeuge aufzurüsten. Es wird auch keinen Sinn haben, weil die Applikation muss ja wirklich auf die Fahrzeugtype maßgeschneidert sein. Das tut sich der Fahrzeughersteller natürlich nicht an. Natürlich kann ich auf eigene Faust mir quasi ein Tablet ins Auto einbauen und dann kann ich vielleicht auch ein bisschen mit herumkommunizieren. Ich werde aber diese Funktionen, die wir teilweise auch für problematisch halten, nicht so ohne weiteres am Fahrzeug einsetzen können. Also wenn ich zum Beispiel ferngesteuert meine Fenster hinunterlassen möchte, muss ich ja diese Voraussetzung im Fahrzeug auch schaffen. Also nicht nur die bloße Kommunikation, sondern auch das Fahrzeug muss über das Netzwerk verfügen, dass mit der Information, die dann im Fahrzeug landet, auch das Steuergerät etwas anfangen kann. Und das können eben wirklich nur Fahrzeuge in der Größenordnung jetzt ab 2018. Die Premium-Fahrzeuge konnten das natürlich auch schon ab Baujahr 2010, würde ich jetzt mal etwas sagen. Warum? Weil die haben nicht darauf gewartet, bis eCall kommt. Es ist so, ein Premium-Fahrzeughersteller muss den Menschen etwas anderes bieten, als wenn das jetzt ein Standard-Einsteigerfahrzeug ist. Also da gab es das wesentlich früher, dass man remote anfangs noch über den Funkschlüssel, den du erwähnt hast, ja, die Fensterheber rauf und runter lassen konntest und dann später eben über das Mobiltelefon. Da war es ja auch an sich immer schon gewünscht, dass man mit dem Fahrzeug telefonieren kann und zwar ohne das Handy zu verbinden, sondern die Fahrzeuge hatten dann quasi nochmal ein eigenes Telefon, oft mit einer gespiegelten Telefonnummer. Und da war die Voraussetzung natürlich auch da, eine potenzielle App, wenn es sie gegeben hätte schon, zu nutzen, um verschiedene Aktivitäten im Fahrzeug zu starten.
Na, war da nicht 1997, was James Bond, der Morgen stirbt nie, der 7er BMW mit Fernbedienung?
Naja, nachdem die Familie Broccoli immer gesagt hat, alles, was wir in unseren Filmen umsetzen, ist auch machbar. Es ist tatsächlich so, dass das potenziell schon möglich gewesen ist. Dieses Auto im Film konnte es aber tatsächlich nicht. Da ist tatsächlich ein Fahrer hinten im Kofferraum. Also das war speziell umgebautes Auto. Nur die Technologie, das hat BMW damals zugesichert, die gab es natürlich schon. Also man kann sagen, wir reden hier eigentlich nicht über ein brandaktuelles Thema, zumindest was die technologischen Voraussetzungen betrifft. Diese Applikationen haben eigentlich erst Fahrt aufgenommen mit der Elektromobilität.
Mhm. Also so viel einmal zur Autoinfrastruktur. Entweder ein James-Bond-Fahrzeug von damals oder ein möglichst aktuelles Fahrzeug, das eben all diese Features schon verbaut hat und auch eine SIM-Karte letztendlich im Auto integriert hat. Was muss ich denn als Autonutzer, als Zulasser mitbringen?
Naja, eigentlich nicht allzu viel. Ich habe mir jetzt mal dieses Auto gekauft, es gehört mir. Und jetzt kann ich mir auf meinem Smartphone, egal ob das ein Apple, ein iOS-Betriebssystem oder Android-Betriebssystem ist, die passende App dazu suchen. Da werden viele dann vielleicht schon enttäuscht sein, denn es gibt nicht für alle Fahrzeuge, obwohl sie es können, Apps, sondern eben nur für bestimmte Fahrzeugmodelle. Ich habe das kurz fallen lassen, ganz beiläufig Elektromobilität. Die Elektroautos haben diesen Apps eigentlich erst zum Durchbruch verholfen, weil hier tatsächlich ein echter Mehrwert geliefert werden kann, nämlich den Ladezustand der Batterie zu überprüfen beziehungsweise auch den Ladezustand während des Ladens immer wieder abfragen zu können. Und hier ist eigentlich ein Wert geliefert worden, wo die App eine echte Existenzberechtigung bekommt, während alles andere bis dahin eher einen spielerischen Charakter hat. Also die Fenster rauf und runter zu lassen, ist recht nett. Es wird mir aber nicht wirklich interessieren. Ja, außer ich habe es vergessen zuzumachen und freue mich halt dann, dass ich per Handy noch meine Fenster schließen kann. Aber durch das Aufkommen der Elektromobilität und diese Sorge, wie geht es meinem Auto jetzt? Ich habe es jetzt irgendwo an einer Bezahlstation angehängt, wo ich weiß, ich muss nach dem Laden eine sogenannte Idle-Fee bezahlen. Also das heißt, ich muss dafür bezahlen, dass das Ding angesteckt ist, kriege aber nicht mit, ob es vollgeladen ist oder nicht. Und jetzt teilt mir diese Applikation das mit. Ich kann mich sogar durchs Handy warnen lassen. Das Auto sagt, hallo, ich bin voll. Und dann gehe ich vielleicht in einer Sitzung, sitze kurz runter und sage, Moment, ich muss kurz mein Auto umpacken, weil sonst kostet mir das was. Also dieser Reiz hat dann wirklich erst dazu geführt, dass die Leute sich das auch dann wirklich installiert haben. Also hier ist ein echter Benefit da. Und es gibt auch für alle Elektroautos Apps. Es fahren aber da draußen zig neue Autos herum, die auch natürlich E-Call haben und selbstverständlich telefonieren könnten. Und es gibt trotzdem keine Apps dafür. Also das ist wichtig auch zu wissen. Wir reden hier nicht von einem Service, das allen Fahrzeugnutzerinnen und Fahrzeugnutzern zur Verfügung steht.
Was kann ich mit diesen Apps jetzt tun? Die Sitzheizung aufdrehen, bevor ich dort bin? Oder welche Möglichkeiten habe ich da?
Also es ist unterschiedlich, was die Fahrzeughersteller hier anbieten. Wie gesagt, bei den Elektroautos habe ich es schon erwähnt, das ist also wirklich ein echter Mehrwert, dass ich also quasi überprüfen kann, wie geht es meiner Batterie. Da kann man natürlich dann auch anschauen, wie oft wurde schon geladen, wie ist der aktuelle Ladezustand. Vor allem, wenn es kalt draußen ist, kann das wichtig sein. Ich habe es am Vortag abgestellt, da waren 80% in der Batterie noch drinnen und jetzt sind es plötzlich nur mehr 60% über Nacht, nicht? weil es einfach kälter geworden ist. Das sind also wichtige Dinge. Ich kann Aktivitäten starten, ich kann die Fensterheber rauf und runter lassen, ich kann hupen. Ich kann, wenn das Fahrzeug über ein Navigationssystem verfügt, die Position des Fahrzeuges finden. Das kann sehr hilfreich sein, wenn ich es länger stehen lassen habe und nicht mehr so genau weiß, wo ich es eigentlich geparkt habe. Und da haben wir auch schon ein bisschen ein Problemfaktor, nicht zu wissen, wo etwas ist. Das ist etwas delikat, vor allem dann, wenn mehrere User dieses Fahrzeug benutzen und die eine oder der andere vielleicht nicht so genau, also nicht wollen, dass unbedingt ein anderer feststellen kann, wo das Auto gerade abgestellt wurde. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, der Überwachung. Mindestens einen Hersteller gibt es, der das zulässt, dass das gesamte Kamerasystem des Autos, und da gibt es schon sehr viele natürlich aufgrund der Assistenzsysteme, per Remote eingeschaltet wird und ich kann mir dann am Handy anschauen, was so rund ums Auto passiert. Das ist natürlich auch schon eine delikate Funktion, die nicht ganz unumstritten ist. Und etwas, was mir wieder noch ganz gut gefällt, ist, dass ich also auch den Kofferraumdeckel öffnen kann per Remote. Das heißt, man könnte das Auto auch aus mobilen Postkasten verwenden. Wenn ich jetzt einen Paketdienst zum Beispiel habe und ich will nicht, dass man der die Packeln vor die Haustür schmeißt, dann sage ich dem, gehen Sie zu dem Auto, ich kann Ihnen sagen, wo es steht. Ich mache Ihnen die Kofferraumklappe auf, Sie brauchen es einfach nur mehr zumachen. Also das Auto wird dann zum mobilen Postkasten. Es gibt also hier viele Ideen, wie man das Auto jetzt einsetzen kann und die man bisher nicht gedacht hat.
Meine Packel werden immer bei der Post zugestellt, egal ob ich zu Hause bin oder nicht. Würde ich mich freuen, wenn das funktioniert. Du hast schon erwähnt, es gibt Gefahrenpotenziale, auf die seid ihr im Test auch eingegangen. Jetzt vielleicht weniger, dass sich ein böser Hacker ins Auto hineinhackt und dann die Kontrolle übernimmt, aber eben Dinge, ja, ich glaube, Datenschutz höre ich dadurch.
Naja, der Grund, warum wir diese Tests übrigens nicht das erste Mal gemacht haben, ist eigentlich gar nicht so sehr, solange ich das Auto selbst benutze, sondern was passiert denn, wenn ich das Auto verkaufe? Und hier ist es eben so, dass es systematisch eigentlich nicht so leicht möglich ist, dass die Connection zwischen Smartphone und Auto einfach so gekappt wird. Weil dann hätten wir hier ein Datenschutzproblem, nämlich da müsste eine automatische Mitteilung rausgehen, dass es einen Besitzerwechsel gibt. Das ist nicht erwünscht. Also was passiert? Die Connection bleibt aufrecht. Das heißt, wenn ich jetzt das Auto verkaufe und nichts dazu sage, greift mein Handy nach wie vor auf dieses Fahrzeug zu, weil die Applikation auf meinem Handy wurde ja nicht mitgeteilt, dass sich da irgendwas geändert hat. Das muss also freiwillig passieren und das war der Grund für den Test, weil wir wollten eigentlich exemplarisch bei 4 verschiedenen Fahrzeugen einmal zeigen, wie wird es gehandhabt überhaupt. Denken muss man immer dran, aber ich muss natürlich bei einer Fahrzeugübergabe, also wenn ich sie verkaufe oder wenn ich sie auch an die Leasingfirma zurückgebe zum Beispiel, das thematisieren. Ich muss sagen, ja, ich habe mir diese App installiert, das Fahrzeug kommuniziert damit. Es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie ich jetzt diese Connection lösen kann. Und das war eigentlich der Sinn und Zweck des Tests. Also gar nicht so sehr, gibt es hier irgendwelche Sicherheitsgaps, kann sich wer reinhacken. Hineinhacken kann man sich in alles mit dem entsprechenden Aufwand. Also das, Gott sei Dank, sind hier keine sicherheitsrelevanten Funktionen, die aktiviert werden können. Das wäre auch nicht erlaubt. Da würde die Fahrzeugzulassung erlöschen. Aber das bloße Mitteilen einer Position ist jetzt noch nicht wirklich sicherheitsrelevant, aber es kann trotzdem delikat sein. Mhm. Noch dazu, wenn mir das Auto nicht mehr gehört. Und ich aber immer noch auf das Auto zugreifen kann. Das geht bei allen Fahrzeugen. Also es hat bei keinem einzigen Fahrzeug irgendwie eine Automatik gegeben, dass also bei Änderung der Anmeldung oder bei einem anderen Kennzeichen irgendwie hier jetzt die Verbindung gekappt worden wäre. Weil das Fahrzeug das ja gar nicht mitkriegt, dass der Besitzer wechselt.
Also du sprichst da einige Punkte an. Da gibt es eine witzige Anekdote. Die Kollegen von der ÖAMTC-Redaktion Auto Touring, die haben vor einigen Jahren ein Auto zur Verfügung gestellt bekommen für einen Dauertest. Das war ein elektrischer Nissan. Und natürlich haben sich die Kollegen da auch die Fahrzeug-App installiert. Nach dem Test geht das Auto zum Importeur zurück und das bekommt natürlich ein weiteres Leben. Und die Vermutung war damals, dass diese App vielleicht auch weiterhin eben der Schlüssel zum Fahrzeug sein kann. Und deswegen haben die Kollegen auch die App nicht deinstalliert. Jetzt ist das Auto wahrscheinlich als Taxi im Einsatz in Albanien, in der Hauptstadt Tirana. Also von den Geopositionen lässt sich darauf schließen, dass es wahrscheinlich Taxifahrten waren. Und mit der App konnte man auf dieses Auto und auf diesen Standort weiterhin zugreifen. Und die Kollegen haben da auch hin und wieder mal auf das Hub-Symbol gedrückt, wird sich der Daxler in Tirana wahrscheinlich gewundert haben, was da los ist, ob es da einen technischen Defekt gibt oder woher das Hupen auf einmal kommt. 2 Jahre lang haben die Redakteure noch Zugriff auf das Auto gehabt oder auf den Standort des Autos. Ich nehme an, du kennst die Story natürlich, Stefan. Was sagst du dazu?
Ich kenne nicht nur diese Story, sondern einen ganzen Haufen anderer Stories, die ähnlich gelagert sind. Naja, was sage ich dazu? Es geht mich eigentlich nichts mehr an, was mit dem Auto passiert, wenn es mir nicht mehr gehört. Es würde mich nicht einmal etwas angehen, wenn es mir zwar gehört, aber ich jemand anderen fahren lasse, dann kann ich mir von der Person erzählen lassen, wo sie vorhat hinzufahren. Aber in Wirklichkeit geht es mich auch nichts an, da zu überwachen, was passiert mit dem Auto. Und Aktivitäten zu setzen geht natürlich gar nicht. Ne? Das haben die Kollegen damals also kurz gemacht und das dann sowieso wieder nicht mehr gemacht. Also das passt natürlich gar nicht. Ne? Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass man hier nicht einmal einen Schuldigen oder eine Schuldige suchen kann, sondern es gibt 2 Schuldige. Es besteht also eine Sorgfaltspflicht hier, denn wir können das gesetzlich nicht so einfach lösen. Und im Prinzip wäre eigentlich meine Empfehlung, wenn ich mir so ein Fahrzeug kaufe, oder auch derjenige, der es verkauft, muss daran denken, das zu erwähnen. Wir haben übrigens auch vor, das in die Kaufvertragsformulare mit einzubauen. Und lösen lässt sich das alles recht einfach, nämlich durch einen Werksreset. Das, was ich auch bei jedem Handy machen kann, geht beim Auto auch. Üblicherweise habe ich über das Infotainment-System auf irgendeinem Menüpunkt die Möglichkeit, das Auto auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, dann wäre ich natürlich nochmal gefragt, ob ich das wirklich will. Und das trauen sich natürlich viele Leute nicht, weil sie Angst haben, dass mit dem Auto irgendwas passiert. Und in Wirklichkeit passiert eben nichts anderes, als dass all diese Verbindungen gekappt werden. Es ist wichtig zu wissen, dass das Auto der Master ist. Also dass diejenige Person oder diejenige Firma, die das Auto besitzt, verfügt auch über alle Möglichkeiten, hier irgendwelche historischen Problemchen dieser Art zu lösen. Die Redakteurinnen oder Redakteure hätten dann zwar noch immer ihre App, aber sie könnten auf das Auto einfach nicht mehr zugreifen. Es wird dann die Verbindung nicht mehr hergestellt. Also eigentlich trifft die wesentliche Verantwortung mich als Kundin oder Kunde. Ich muss halt einfach an das denken, dass es diese Technologien schon gibt, weil die Leute natürlich nicht dran denken, haben wir uns jetzt überlegt, wir bauen das eben ins Kaufvertragsformular ein, weil dann geht man das wie eine Checkliste durch, stellt sich zumindest die Frage, da steht irgendwelche Telefonnummern, Software, soll ich resetten, wieso das? Dann redet man wenigstens drüber. Das heißt, ich als Kundin frage dann den Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin, ja, sind da irgendwelche Applikationen, hast du Telefonnummern da drauf gespeichert? Ist ja genau das Gleiche. Also es ist ja nicht nur diese Applikation, die Verbindung, sondern ich muss ja auch daran denken, wenn ich ein Auto übergebe, ob ich allfällige Telefonnummern gespeichert habe oder ob ich wirklich nur mein Handy verbunden habe. Das sind auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es ist ja nicht in meinem Interesse, dass jetzt die Kundin oder der Kunde meines Fahrzeugs über meine ganzen Kontakte verfügt. Also eigentlich würde ich schon empfehlen, dass man, wenn man vorhat, das Fahrzeug zu verkaufen, eigentlich das Werksreset schon selbst aktiv durchführt. Dann ist man nämlich auch sicher, dass keine eigenen Daten mitverkauft werden, wo man sicherlich kein Interesse dran hat, ja, dass dann andere Leute plötzlich Kontakt zu meinen Freunden aufnehmen.
Das erinnert mich auch an das Google-Konto und das Gmail-Konto zum Beispiel, wo im Hintergrund, da logge ich mich auch bei YouTube ein, wo der Verlauf, die Browser-History, der Suchverlauf, alles gespeichert wird, auch die Standortdaten. Das kann ich aber explizit eben auch deaktivieren. Hätte ich die Möglichkeit da auch, dass ich sage, ich möchte die Apps nutzen, aber zum Beispiel die Standortdaten oder gewisse Daten, die ich einfach nicht teilen möchte, die verneine ich?
Also je nachdem, welches Betriebssystem der Autohersteller nutzt. Die meisten nutzen noch eigene Systeme. Einige überlegen, mit Google Automotive zu arbeiten. Da ist es dann sehr verwandt eigentlich zu dem, was wir von den Tablets gewöhnt sind. Also hier gibt es natürlich zig Einstellmöglichkeiten. Hängt auch von der Generation des Fahrzeugs natürlich ab. Ich kann hier in der Regel gibt es immer einen Master-User. Also das heißt, es gibt eine Person mindestens oder eine Instanz. Es kann auch die Leasingfirma sein oder ein Fuhrparkmanager, die sozusagen über das Fahrzeug verfügt und da werden die Einstellungen vorgenommen. Da kann ich dann eben freigeben, welche Userrechte vergebe ich. Darf jemand auch Telefonnummern abspeichern oder nicht? Standortdaten teilen oder nicht? Es ist ähnlich wie bei Datenschutzbestimmungen oder bei Cookies, wo man also auch teilweise spezifizieren kann, was möchte ich von mir selbst preisgeben, welche Funktionen bin ich aber dafür auch eben bereit, vielleicht nicht zu nutzen. Wenn ich die Standortdaten nicht freigebe, kann das natürlich auch auf die Verkehrsinformation zum Beispiel eine Rolle spielen. Das Auto weiß dann natürlich selbst nicht mehr, wo es ist, teilt das auch nicht mit und dadurch sind die Verkehrsinformationen, die ich vielleicht im Fahrzeug bekomme, unterschiedlich, je nachdem, welcher User das Fahrzeug gerade nutzt. Das geht alles. Ich würde auch dringend empfehlen, dass die Leute, auch wenn sie sich nicht dafür interessieren, dass sie sich damit auseinandersetzen, denn die Autos können das und sie haben natürlich immer eine Grundeinstellung. Und die sollte man sich zumindest einmal ansehen, wenn einem das Thema am Herzen liegt. Also wenn man sich irgendwie hier beobachtet fühlt oder das nicht so lustig findet, dass vielleicht irgendwie Daten genutzt werden, dann muss man sich natürlich schon auch interessieren. Das ist je nach Fahrzeug unterschiedlich komplex und allein die Dicke der aktuellen Betriebsanleitungen, die man bei Fahrzeugen sieht, signalisiert schon, dass die Fahrzeuge heute natürlich mehr können als vor 10, 15 Jahren. Trotzdem würde ich dringend empfehlen, sich ein wenig mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Nicht erst dann, wenn ich das Auto verkaufe, sondern eben schon, wenn ich es selbst kaufe, dass ich mich also dann mit den Möglichkeiten auseinandersetze. Vielleicht kurz, weil ich es erwähnt habe. Google, also es gibt natürlich ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich mein Mobiltelefon dann auch beim Fahren mit dem Auto verbinden kann. Hier gibt es von den beiden großen Softwareanbietern, also eben Android und iOS, spezifische Car-Connectivities, ja, das ist also im Fall von Apple ist es CarPlay, im Fall von Android heißt es einfach Auto, Android Auto. Das heißt, ich kann das Mobiltelefon selbst, ja, wenn ich fahre, als sozusagen als Master nutzen und das Auto wird dann eigentlich als Ausgabegerät genutzt. Das heißt, ich nutze den Bildschirm des Autos, ich nutze die Lautsprecher, das Mikrofon und kann eigentlich so tun, als wäre mein Handy Teil des Autos. Das ist durchaus nicht unvernünftig, weil diese Verbindung ist relativ einfach zu kappen. Spannender wird es dann in Zukunft mit Google Automotive, wo das Betriebssystem Android wirklich fix im Fahrzeug implementiert ist. Das geht aber natürlich nur, wenn der OEM, also der Fahrzeughersteller, mitspielt. Und wir wissen es eben schon, dass viele Fahrzeughersteller hier ihre Zusammenarbeit dann wieder gekappt haben, weil es doch ein heikles Thema ist. Also ich habe so das Gefühl, dass die Fahrzeugindustrie selber eher wieder ein bisschen am Zurückrudern ist und sicherstellen will, dass man zwischen Infotainment, also das heißt reiner Informationsaustausch, Unterhaltung, Telefonie und der Funktion des Autos wieder stärker trennen will, um sicherzugehen, dass in Zukunft nicht vielleicht irgendwelche gefährlichen Aktionen über Hacker zum Beispiel gesetzt werden können. Also das bloße Hupen mag harmlos klingen, kann aber natürlich eine gefährliche Verkehrssituation verursachen. Ja? Weil es fühlt sich jemand vielleicht angehupt, das weiß ich als Spaßvogel sicher nicht, wenn ich mir da noch erlaube, irgendwo zu hupen bei einem Auto, das mir nicht mehr gehört. Die Person, die im Fahrzeug sitzt, wie die reagiert, weiß ich auch nicht. Und das Gleiche ist beim Runterlassen der Fenster, beim Einschalten der Klimaanlage. Und all diese Anekdoten liegen uns vor. Ja, weil uns das natürlich auch Mitglieder teilweise schon geschildert haben.
Spannend. Jetzt hast du da einige Punkte angesprochen, eben auch, man soll sich damit vertraut machen, welches System ich da habe und wo ich da eigentlich überall zustimme. Welche anderen Tipps hättest du noch, um Missbrauch zu verhindern? Vielleicht auch, wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe, was sollte ich da machen?
Also wenn ich den Gebrauchtwagen bei einem Händler kaufe, würde ich trotzdem fragen, ob alles vom Vorbesitzer quasi entfernt oder gelöscht ist. Ich würde mich nicht blind darauf verlassen, dass die Händler das tun. Die großen Händler sind damit vertraut. Also da wird einmal routinemäßig das Fahrzeug gecheckt. Und man muss sich das so vorstellen, da wird eben geschaut, sind irgendwie im Handschuhfach noch Geldbörseln drin, Parkscheine, sonst irgendetwas. Und genau diese Denke braucht man hier auch bei den elektronischen Konnektivitäten. Hat die Vorbesitzerin oder der Vorbesitzer irgendetwas hinterlassen? Daten im Fahrzeug? Verbindungen. Und der einfachste Weg, weil ich das natürlich nicht herausfinden kann, so einfach ist es einfach ein Werksreset, die einfachste Lösung. Damit kann ich sicher sein, dass das Fahrzeug in den Zustand versetzt wurde, den es auch im Neuzustand hat, beim Erstbesitzer hatte. Und dann fange ich halt an, das Fahrzeug nach meinen Vorstellungen zu konfigurieren. Wenn mich das alles nicht interessiert, worüber wir hier jetzt eigentlich sprechen, dann drücke ich das Werksreset und lasse eben das Fahrzeug dann so, wie es ist. Es wird keine negativen Konsequenzen auf die Funktion geben. Dieses Werksreset bezieht sich wirklich nur auf das gesamte Infotainment, also auf Radio, Telefon. Das, weder das ESP noch das ABS noch die Motorleistung noch sonst irgendetwas wird davon irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Hier geht es wirklich nur darum, das ehemalige Autoradio, also quasi das Tablet, was sich da in der Mitte befindet, in einen Zustand zu versetzen, wie es im Neuzustand war und wie es der erste Kunde quasi vorgefunden hat.
Ihr habt auch Forderungen an Autohersteller formuliert. Was fordert ihr da konkret? Einen Punkt hast du ja schon angesprochen, dass es praktisch im Kaufvertrag eine Checkbox gibt, auf die ich anhaken muss, wo ich dann einmal auf dieses Thema überhaupt aufmerksam werde. Ist es das im Wesentlichen oder sind da andere Dinge dabei?
Das mit dem Kaufvertrag ist unsere Reaktion gewesen. Das wäre natürlich sinnvoll, wenn das auch in den Händlerkaufverträgen drin ist. Aber wir fordern eigentlich die Automobilindustrie auf, hier mehr Bewusstsein zu schaffen und auch die technologische Umsetzung klarer zu gestalten. Vielleicht auch zu vereinheitlichen. Wir wissen, dass die Entwickler immer sich in gemeinsamen Gremien treffen, sehr viel über Datenschutz und funktionale Sicherheit diskutieren. Und aus meiner Sicht wäre es erfreulich, wenn das ähnlich wie bei den Mobiltelefonbetriebssystemen, wo es ja in Wahrheit nur mehr zwei große gibt, standardisiert wird. Also dass ich nicht bei jedem Auto irgendwie mal individuell suchen muss, dann muss ich manchmal doppelt drücken, manchmal muss man sich mit Ausweisdaten sehr, sehr aufwendig eigentlich registrieren beim Hersteller. Es gibt einige Hersteller, wo die App sogar eine Voraussetzung ist, dass ich überhaupt in Kundenkontakt treten kann. Also das, was uns am meisten gestört hat, ist eigentlich, dass jeder Hersteller das gemacht hat, wie es ihm passt, mit unterschiedlicher Sorgfalt. Ich kann Tesla hier offen ansprechen, weil man könnte sagen, die haben das sehr sorgfältig gemacht, aber das hat auch Nachteile. Ja, dort muss ich mich wirklich mit Ausweisdaten, mit Foto registrieren beim Hersteller. Damit ist natürlich sichergestellt, okay, das Auto ist jetzt definitiv nicht gestohlen. Aber das will vielleicht auch nicht jeder Mensch, ja, dass er hier zum gläsernen Menschen wird. Ich kann auch bei diesem Hersteller nur, wenn ich die App habe, überhaupt in Kontakt treten. Das heißt also, ohne App ist dieses Fahrzeug eigentlich nur partiell funktionsfähig. Das ist ein bisschen übertrieben. Es gibt aber wieder andere Hersteller, die, wie man so schön sagt, pfeifen sich überhaupt nichts. Die haben da halt jetzt die Elektronik installiert. Das Deinstallieren oder das Zurücksetzen muss ich über die Vertragswerkstätte lancieren, kann es gar nicht selbst machen. Also ich kann zwar ein Knöpferl drücken, aber es passiert eigentlich nichts. Ist natürlich auch nicht schön. Also unsere Forderung ist eigentlich, dass man das selbst unkompliziert und relativ einfach lösen kann. Denn in Wahrheit geht es nicht um viel. Es geht nur um Daten, die irgendwo einmal im Auto gesammelt worden sind. Und wenn ich das Fahrzeug abgebe, können die für mich selbst nicht mehr wichtig sein. Und für die Person, die das Auto übernimmt, kann es auch nicht wichtig sein, weil die geht es nichts an. Und deswegen muss das viel, viel einfacher möglich sein. Und es könnte dann auch natürlich denkbar sein, dass mehrere Leute sich hier mit dem Fahrzeug dafür verbinden. Und damit ist auch der Missbrauch eher unwahrscheinlich. Das mit den Ausweisdaten halten wir für ein bisschen zu übertrieben, so wie es ein Hersteller eben macht.
Also jeder, der einen doch neueren Gebrauchtwagen hat, einmal sicherheitshalber rechts ranfahren und auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
So ist es, ja. Das wäre die einfachste Übung.
Stefan Kerbel, vielen Dank für die Einblicke. War sehr spannend. Dankeschön.
Gerne.
Und die Testergebnisse der überprüften Fahrzeug-Apps, die findet ihr natürlich in den Shownotes in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.